Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Das Jahr 25 ist gerade erst geschlüpft und wie immer gilt, es wird, was wir daraus machen. Wir alle sehnen uns irgendwie nach ruhigeren Zeiten und trotzdem, wenn wir uns die Nachrichtenlage in der Welt anschauen, scheint uns dieses Glück noch nicht vergönnt zu sein. Das heißt, wir alle sind aufgerufen, mehr mit uns in Kontakt zu kommen und mehr in Kontakt zu kommen mit unserer inneren Stärke, denn so viel steht fest, von außen wird das vermutlich niemand für uns erledigen. Wir sind also alle aufgerufen, noch mehr in die Eigenverantwortung zu kommen, uns noch mehr in Selbstregulation zu üben, ein gutes Fundament in unserem Leben zu etablieren, um mit den Unwägbarkeiten des Lebens immer besser klarzukommen. Und wie es der Zufall so will, heißt das neue Buch meines Gastes in dieser Woche Das Geheimnis deiner inneren Stärke. Und natürlich soll sein kluger Geist und sein unglaublicher Weitblick uns wieder einige tolle, wertvolle Impulse und Inspirationen gleich zu Jahresbeginn bescheren. Ich sage herzlich willkommen, lieber Thorsten Habener.
Ja, danke für die Einladung. Eine schöne Tradition inzwischen.
Ne? Ja, finde ich auch. Das vierte Mal schon.
Ja, toll. Hätten wir nicht gedacht vor 4 Jahren.
Das stimmt. Innere Stärke wird unser Thema in diesem Gespräch sein. Ja. Aber jetzt erzähl mir doch erstmal, wir beginnen ja auch immer mit so einem kleinen Rückblick, so ganz persönlich auf dein Jahr 2024. Du warst wahnsinnig viel unterwegs.
Gott sei Dank wieder. Also ich konnte ja in der Pandemie gar nicht unterwegs sein und habe das ja extrem vermisst. Und 24, das war fast schon wieder nahtlos an das Niveau vor Corona angeglichen und das macht mir einfach große Freude. War auch privat viel unterwegs, ne? Bin viel gereist und meine älteste Tochter, die wohnt ja inzwischen in Wien, das heißt, die war auch öfters mal in Wien. Mhm. In Amerika waren wir ein paar Mal, also ganz wunderbar.
Das Geheimnis deiner inneren Stärke heißt dein neues Buch. Das wievielte ist es? Sechste?
Das achte.
Das achte schon.
Ja, irre, ne?
Die Zahl der Unendlichkeit.
Ja.
Warum war dir das Thema innere Stärke so wichtig in dieser Zeit?
Weil wir die so ein bisschen verlernt haben, ist mein Eindruck. Und ich habe das Buch geschrieben und auch gewidmet meinen Kindern, die ja inzwischen junge Erwachsene sind. Und habe einfach mal irgendwann da gesessen und gemerkt, ah, die haben mir ja doch im Laufe ihres Heranwachsens immer wieder so dieselben Fragen gestellt. Und auch alle drei dieselben Fragen. Und interessanterweise waren das auch alles Fragen, die mir irgendwann einmal in einem Seminar oder nach einem Vortrag oder nach einer Show gestellt wurden. Mhm. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass es offensichtlich eine Liste an Fragen gibt, die die Leute mir gerne stellen, wo sie den Eindruck haben, ich könne ihnen da eine gute Inspiration liefern, einen guten Ratschlag. Das ist auch ein Wort, das ich nicht so gerne mag, aber dass ich Rat geben könnte oder in irgendeiner Form sie unterstützen könnte. Und dann habe ich mal eine Liste gemacht von diesen Fragen und ohne, dass ich das in einer großen Form geplant hätte, ist da dann ganz schnell ein Buch draus geworden.
Aus den Fragen, die dir praktisch in deinem Leben immer wieder begegnet sind.
Genau.
Mhm.
Ja.
Innere Stärke, die uns abhanden gekommen ist, sind wir resilienter, als wir glauben?
Ich glaube zumindest, dass wir mehr schaffen können, als wir glauben. Also ich glaube, dass dieses Thema, dass wir Dinge annehmen können und dass wir auch in stürmischen Zeiten ruhig bleiben können, dass wir uns das vielleicht gar nicht mehr so richtig zutrauen. Dabei ist das ja ein Thema, das die Menschheit schon immer beschäftigt hat. Also ich bin da in meinen Recherchen dann zurück bis in die Zeit vor Christus, als die Stoiker schon ihre Gedanken aufgeschrieben haben. Und tatsächlich war das, was Seneca oder Marc Aurel damals schon geschrieben haben, mit die größte Inspirationsquelle für dieses Buch. Also Bücher, die mich auch mein Erwachsenenleben lang schon begleiten, wie zum Beispiel Das Leben ist kurz von Seneca oder die Meditationen von Marc Aurel, waren eine unglaubliche Inspiration. Und dass diese Bücher schon so alt sind, zeigt ja nur, dass dieses Wissen sich ganz offensichtlich bewährt hat und für jede Generation immer wieder wichtig ist.
Total witzig, weil ich habe in den letzten Tagen, mir fällt es leider nicht ein, mit wem, aber genau darüber auch ein Gespräch geführt, privat, wie faszinierend ich das finde, dass Marcus Aurelius oder Seneca ja diese ganzen Themen, die wir heute in Podcasts besprechen, die in Therapien besprochen werden mit Klienten und so weiter, wenn es um mentale Gesundheit geht, um Persönlichkeitsentfaltung, um Wachstum, um innere Ruhe, Jahrtausende alt sind und die Menschen immer bewegt haben. Das fasziniert mich zutiefst.
Das ist auch unglaublich faszinierend und es zeigt, dass offensichtlich die Menschen damals schon sehr viel wussten über Psychologie, ohne es so zu nennen. Und ich habe im Sommer ein Buch gelesen von einem modernen Stoiker, William Irving heißt er. Und der ist Professor für Philosophie, Entschuldigung. Also ist er Professor für Philosophie. Und er hat gesagt, er hat sich Jahrzehnte mit Philosophie befasst an einer Universität und nicht ein einziges Mal mit den Stoikern.
Witzig.
Das heißt, und als er das entdeckt hat, und da war er schon zumindest habilitiert, also er hatte zumindest schon Doktortitel, hat er gesagt, das war für ihn das Ding, weil es so praktisch ist. Und das ist mir immer bei allem, was ich irgendwie weitergebe, wichtig. Es soll immer auch eine Methode, eine Möglichkeit der täglichen Anwendung dahinter stecken. Also irgendeine Philosophie, über die man dann gemeinsam philosophiert, das ist schön, aber letzten Endes nichts anderes als Entertainment. Das ist dann Unterhaltung. Wenn das nicht in irgendeiner Form dafür sorgt, dass ich das in meinem Leben anwenden kann. Und das war mir beim Schreiben jeder Zeile wichtig. Denk dran, kann derjenige, der dieses Buch dann lesen wird, kann der das dann auch wirklich umsetzen in seinen täglichen Alltag? Und deshalb sind einige Dinge, die ich geschrieben habe, dann auch komplett rausgeflogen und ich habe neue reingenommen, weil mir dieser Alltagsbezug einfach wichtig war.
Also diese Alltagstauglichkeit ist ja vor allem was, was in der Philosophie häufig fehlt,
genau,
die ja doch sehr vergeistigt ist. Wobei ja Marc Aurel zum Beispiel, und das sind so die Politiker, die ich mir eigentlich für die neue Zeit wünschen würde. Der war ja Politiker und Philosoph. Ich meine, wo gibt's denn das noch?
Das war ja umgekehrt. Der war ja Kaiser, ne? Also einer der wichtigsten Staatsmänner seiner Zeit.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, es war wohl der beste Staatsmann, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und
besser als Helmut Schmidt?
Die Bevölkerung war zumindest sehr, sehr traurig, als er gestorben ist. Ja, und das ist ja auch, also daran kann man, glaube ich, auch die Beliebtheit messen. Es hat wohl ganz gut funktioniert, was er gemacht hat.
Jetzt neigen wir Menschen dazu, Sicherheit immer im Außen zu suchen. Und zwar egal, ob es sich um die Weltbühne handelt oder die private. Wir suchen das Glück in Beziehungen mit anderen Menschen im Außen anstatt in uns selbst. Wir suchen finanzielle Sicherheit häufig auch im Außen oder eben diese, ja, auch mentale Stabilität. Warum funktioniert das nicht, in deinen Worten?
Weil alle Kraft aus unserem Inneren herauskommt. Also was ist das Wichtigste, was du haben kannst in deinem Leben, wenn du dir irgendetwas vornimmst? Was ist das? Egal welches Vorhaben das ist. Was glaubst du, was das ist?
Meine Fähigkeiten auf jeden Fall.
Ja, und selbst wenn du die Fähigkeiten hast, kann es trotzdem sein, dass du sie nicht umsetzen kannst, weil du keine Energie hast.
Keine Energie oder nicht dran glaube, ne?
Ja, dran glauben ist auch sehr, sehr wichtig. Dran glauben, das ist auch ein großer Teil im Buch, ist auch viel wichtiger, als es zu wollen. Also reine Willenskraft ist schon gut, ne? Also wenn du was willst, das hat schon Kraft. Aber wenn du nicht daran glaubst, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du es auch wirklich umsetzen kannst, dann wird dieser Wille nie durchkommen. Also man könnte auch sagen, wenn Glaube und Wille, wenn die gegeneinander kämpfen, dann gewinnt immer der Glaube. Also die Vorstellungskraft ist tatsächlich eines der wichtigsten Tools. Und aus uns heraus stark sein heißt, angenommen, du willst jetzt einen Sportwettkampf laufen oder irgendetwas machen, was dir wichtig ist, wenn du nicht die richtige Kraft aus dir heraus hast, dann wird das nicht funktionieren. Also ich werde nie vergessen, als mein Sohn, der inzwischen einen Kopf größer ist als ich und auch wirklich breitschultriger als ich, also wirklich ein gestandener junger Mann, ja, voll in der Kraft. Und als seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, dann hätte ich den mit dem kleinen Finger umwerfen können. Das heißt, die Kraft, allein die körperliche oder die äußere Kraft, die kann ja überhaupt gar nicht wirken, wenn wir nicht mit dem richtigen inneren Gedankengut daran gehen. Wenn wir innerlich schwach sind, dann wird es nicht funktionieren. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass die innere Schwäche dass die sogar noch massiver dazu führen kann, dass es uns schlecht geht, als eine körperliche.
Dabei spielt der Verstand, also das habe ich in den letzten Monaten auch nochmal gemerkt, was für eine essentielle Rolle der Verstand spielt und meine Gedanken und wie ich mir selber dabei zuschauen kann, wie ich mich in Minutenschnelle nach unten denke oder sich mein Ego total aufbläht und ich meine ganze innere Stärke, meine Stabilität wirklich in Bruchteilen von Sekunden verlieren kann, weil der Verstand das Ruder übernommen hat.
Genau, sich nach unten denken, das gefällt mir gut, das habe ich noch nie gehört. Das trifft es ziemlich genau. Ja, unser Verstand ist beides, ne? Unser Verstand kann uns wirklich zu den höchsten Höchstleistungen bringen, aber der kann uns auch ganz oft einen Strich durch die Rechnung machen. Die meisten Menschen glauben, sie sind ein Opfer ihrer Gedanken. Mhm. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass das, was sie denken, stimmt und wichtig ist. Tatsache ist, das, was wir denken, ist auch nur eine Idee, muss noch lange nicht stimmen. Ganz oft stimmt es tatsächlich überhaupt nicht. Und woher unsere Gedanken kommen, das wissen wir ja überhaupt gar nicht. Mhm. Also stell dir mal vor, also ich hatte jetzt zum Beispiel, als meine älteste Tochter Abi gemacht hat, da hatte ich ihre ganzen Freundinnen, die da auch Abi gemacht haben, die hatte ich alle bei mir zu Hause, weil sie gesagt haben, diese mündliche Prüfung, ah, ich habe so Angst vor dieser mündlichen Prüfung, ja, was kann ich machen? Das waren alles talentierte, junge Menschen, die wollten ein gutes Abi machen. Die haben auch daran geglaubt, dass sie ein gutes Abi machen können. Die waren auch fleißig. Also da war nichts, was dem im Weg stand. Und dann kommt so eine mündliche Prüfung und da stehen dann diese klugen jungen Menschen davor, wie das Kaninchen vor der Schlange, weil die einfach gedacht haben, oh Gott, was da passiert, ist ganz, ganz schlimm. Das hat natürlich mit der Realität nichts zu tun gehabt. Und da haben wir miteinander gearbeitet und eine der Hauptübungen, die ich mit denen gemacht habe, war, dass ich sie gefragt habe, was glaubst du denn wird so schlimm? Erzähl mir doch mal, was los ist, wovor du da jetzt so eine Panik hast. Ja, was, wenn die Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann? Was ist, wenn der Zweitprüfer doof ist? Was ist, wenn der mich nicht mag? Das habe ich mir natürlich alles angehört. Und dann habe ich ihnen klar gemacht, dass das, was sie gerade erzählt haben, nur eine von vielen möglichen Ideen ist, wie die Zukunft laufen kann. Dann habe ich sie nämlich gefragt, stell sie doch mal andersrum vor. Stell dir mal vor, der Prüfer, der findet dich von Anfang an super. Stell dir mal vor, der stellt dir nur Fragen, die du beantworten kannst. Stell dir einmal vor, das läuft wie am Schnürchen. Wie würde sich das anfühlen? Und dann hast du direkt gemerkt, wie die körperlich entspannt haben, sich zurückgelehnt haben, gelächelt haben und gesagt haben, na, das wäre natürlich super, das wäre ganz toll. Mhm. Dann habe ich gesagt, schau mal, die Zukunft, die ich gerade ausgemalt habe, die ist genauso realistisch wie die Zukunft, die du dir gerade ausgemalt hast. Das heißt, unsere Zukunft ist eine Idee. Unsere Zukunft ist ein, wenn man es mal so nennt, nichts anderes als ein Traum, wie ich mir vorstelle, dass es ist. Aber die Angst vor der Zukunft, diese Anspannung, dieser Zweifel, dieser Stress, den spürst du jetzt schon. Und dann haben sie natürlich berechtigterweise gefragt, ja, wie kann ich das denn ändern? Und dann haben wir eine Übung gemacht, die können auch alle Hörerinnen und Hörer jetzt machen. Die Angst braucht die Zukunft. Also ohne den Gedanken an die Zukunft kann die Angst überhaupt nicht existieren. Auch übrigens die Idee, dass etwas Vergangenes, was ganz schlimm war, sich nochmal wiederholt, sorgt dafür, dass wir uns ängstigen. Also Vergangenheit kann schon auch eine Rolle spielen bei der Angst. Also Angst braucht Zeit. Wenn wir uns aber auf lauter Dinge konzentrieren, die jetzt gerade in diesem Moment hier sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Studio sitze, dann könnte ich mich auf das Gelb bei diesem Schild da konzentrieren, auf den Schriftzug, auf die Lampen, die könnte ich mir mal anschauen. Dann ist hier eine sehr, sehr schöne Weihnachtsdeko noch, da kann ich mir die anschauen. Die gefällt mir sogar, ne? Also kann ich mich auch darauf konzentrieren, dass die schön ist, dass die meinem Geschmack entspricht. Und in dem Moment, in dem ich das mache, bin ich ja automatisch jetzt in diesem Moment und dann wird die Angst vor der Zukunft automatisch weniger werden. Und in dieser Entspannung kann ich mir natürlich auch eine Suggestion setzen und sagen, ich bin top vorbereitet. Also gut vorbereitet musst du schon sein vor so einer Prüfung, ne? Auch für einen Sportler, ja. Also ich bin top vorbereitet und ich mache es einfach so gut, wie ich das kann. Mehr kann ich ja eh nicht erwarten. Und ich habe Lust, das zu machen. Ich freue mich darauf, wenn ich das Wissen endlich abrufen kann. Und ich habe vielleicht nur noch so und so viel Zeit, haben die anderen aber auch nur. Das haben schon Millionen Leute vor mir geschafft. Also ich gehe mal davon aus, das wird richtig gut. Und das hat tatsächlich funktioniert.
Mhm. Ich habe tausend Fragen und Anmerkungen und Gedanken zu diesem Thema. Witzigerweise hatte ich im vergangenen Jahr im November nämlich auch eine Prüfung. Deswegen kann ich mich da gut reinfühlen. Habe mich jetzt kurzzeitig geärgert, dass ich dich nicht kontaktiert habe.
Ja, hätte machen können. Ja.
Ich habe auch noch kein Ergebnis. Aber ich konnte meinem Körper dabei zusehen, wie er sich vor lauter unbewusstem Stress in den Wochen davor wirklich nach unten gedacht hat, genau.
Ja.
Und es gipfelte dann in einem epochalen Gerstenkorn. Also das Thema war mir wahrlich ein Dorn im Auge. Es in einem epochalen Gerstenkorn im Auge. Und ich war dann danach einfach nur froh, dass es endlich vorbei ist. Deswegen kann ich mich in die Abiturientinnen sehr gut reinversetzen. Und interessanterweise, meine Erfahrung, und jetzt sind wir beim Faktor Zeit und bei der Angst, das du gerade geschildert hast, meine Angst vor meiner Prüfung basierte auf den Erfahrungen meiner Vergangenheit, weil ich mehrfach in meinem Leben, besonders in meinem Jugendalter, auch im Abitur übrigens im mündlichen, immer wieder negative Erfahrungen gemacht habe. Und jetzt sind wir bei der sogenannten sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
Ja.
Und zack, da kommt das Ding.
Ja, man nennt das ja psychologische Zeit. Ne? Also es gibt einmal die chronologische Zeit, das ist so wie man Straßen einteilt in Kilometer und Meter, so kannst du Zeit einteilen in Sekunden, Minuten und so weiter und so fort. Das ist die chronologische Zeit. Die psychologische Zeit ist Zeit in Verbindung mit unseren Emotionen. Und da haben wir ja schon gerade drüber gesprochen, was du gerade gesagt hast, ist ein ebenfalls ganz wichtiger Punkt. Du hast Angst vor irgendetwas, du hast Angst vor der Zukunft. Du schlägst die Zeitung auf, da steht dann irgendetwas, wo du sagst, um Gottes Willen, was weiß ich, die Arbeitslosigkeit wird steigen. Oh Gott, was ist, wenn mich das trifft? Das hilft ja in dem Moment überhaupt gar nicht. Es hilft ja eigentlich nur, wenn man sagt, egal was kommt, ich werde damit in irgendeiner Form gut umgehen können.
Ja,
das
genau.
ist innere Stärke. Das wäre stoisches Denken. Also akzeptieren, was ich nicht ändern kann und einfach auch mal durchziehen und auch wissen, dass das Leben manchmal sehr unangenehm ist. Das gehört einfach mit dazu. Aber sich nicht von einem Gedanken alleine schon direkt schwächen lassen. Und was macht das? Ein schwächender Gedanke. Mach doch mal mit. Machen wir mal eine ganz einfache Übung. Die können auch alle, die jetzt zuhören, gleichzeitig mitmachen. Denk mal an einen Moment, in dem du heftig kritisiert wurdest. Ja? Und erlaub dir noch einmal jetzt, diesen Moment wirklich zu durchleben und erlaub dir auch mal, in einem gewissen Maß zumindest, jetzt zu fühlen, was du damals gefühlt hast. Also ein sehr unangenehmer Gedanke. Und jetzt sag mir einmal, was ist deine körperliche Reaktion auf diesen unangenehmen Gedanken?
Kann ich dir sehr gut schildern tatsächlich. Bei mir ist es dann richtig so ein Stich ins Herz. Also ich habe richtig ein Stechen in der Brust und es zuckt sich zusammen. Und in der Magengegend kommt sogar so ein leichtes Gefühl von Übelkeit. Und der ganze Körper verspannt sich.
Genau.
Also die Körperreaktion auf diese Kritik, die natürlich auch eine sehr alte ist, ist sofort spürbar für mich.
Und das ist interessant, ne? Dass wir unsere Gedanken, unseren Fokus so schnell ändern können und dass unser Körper sofort darauf reagiert. Das ist die klassische Reaktion, die du gerade beschrieben hast, auf einen unangenehmen Gedanken. Übrigens auch auf Angst oder Zweifel oder Unsicherheit oder Stress. Das sorgt im Körper immer dafür, dass eine Anspannung stattfindet. Im schlimmsten Fall sogar mit einer Übelkeit, mit einem Magenkrummeln oder ein Stich ins Herz, was ebenfalls ein Anspannen ist. Also halten wir fest, ein unangenehmer Gedanke sorgt dafür, dass du körperlich sofort verspannst, anspannst. Und jetzt ändern wir das Ganze doch mal. Denk mal an irgendeinen Moment in deinem Leben, in dem es dir richtig gut ging, vielleicht dein größter Erfolg oder einer der größten Erfolge, die dir jetzt gerade einfallen. Das kann auch ein schönes Treffen gewesen sein. Also irgendein richtig schöner Moment, den nimmst du mal.
Ja.
Und jetzt guckst mal, was ist jetzt passiert?
Witzigerweise, ich übe mich seit ein paar Monaten im Manifestieren und ich habe entschieden, ich werde in den nächsten 2 Jahren heiraten.
Oh, okay.
Ich weiß noch nicht wen,
ja.
aber ich bin so voller Freude und Weite und Vergnüglichkeit und ich kann es kaum erwarten. Ich bin so krass drin in dem Gefühl und dann wird alles ganz, ich kriege dann richtig eine Gänsehaut und alles wird ganz weit und ist so eine schöne Aufregung und so eine, so ein pures Gefühl, eine hohe Frequenz von Freude.
Genau, also hohe Frequenz könnten wir jetzt mal übersetzen mit, du bist total entspannend. Ja. Ja, also es fließt durch dich durch. Du denkst auch weder nach oben noch nach unten. Du denkst eigentlich gar nicht mehr groß. Du bist einfach voll in diesem Gefühl drin.
Genau.
Und das ist eine hohe Frequenz, also volle Freude. Ja. Und die körperliche Reaktion auf diesen angenehmen Gedanken ist Entspannung. Also die Abwesenheit von Anspannung. Und auch hier, guck mal, wie schnell das ging.
Ja,
also
ich
sag zu dir, denk mal was Schönes und zack, sofort geht das. Jetzt können natürlich dann nochmal Angst und Zweifel kommen in so einem Moment. Und dann sagst du dir, zu dir komme ich später. Ich konzentriere mich jetzt aber erstmal hier drauf. Ich freue mich da jetzt erstmal richtig drüber. Und immer wenn wir den Eindruck haben, ich kann es gerade nicht kontrollieren. Also wenn es uns zu viel wird, wenn der E-Mail-Eingang wieder mal völlig überfüllt ist, wenn ich 30 Telefontermine habe und noch 5 andere Termine und dann klingelt es vielleicht noch gleichzeitig und der Paketbote kommt und dann ruft vielleicht noch irgendjemand an, der ein Problem hat, wo er dich mit fragen will, ob du ihm helfen kannst. Also das absolute Chaos.
Und dann fällt WLAN noch aus.
Genau, das WLAN fällt aus oder ist zu langsam. Du kannst die E-Mail nicht rausschicken, an der du ganz lange gearbeitet hast. Und dann schlägst du die Zeitung auf und es kommen lauter unangenehme Nachrichten. Also all das tägliche Chaos, das wir inzwischen schon als fast normal empfinden, ja, das hast du nicht in der Hand. Du hast nicht in der Hand, was in der Zeitung steht. Du hast nicht in der Hand, wie oft dein Telefon klingelt. Du hast nicht in der Hand, ob jemand bei dir anruft mit einem Problem oder nicht. Was du immer in der Hand hast, ist einmal, wie bewerte ich das Ganze? Und das Zweite, wie reagiere ich denn körperlich? Also einer meiner liebsten Quick-Fixes ist es.
Da ist er.
Ja? Eines meiner liebsten Quick-Fixes besteht darin, mich nicht auf das zu konzentrieren, was ich nicht in der Hand habe, sondern immer zuerst auf etwas zu konzentrieren, was ich in der Hand habe. Und was ich immer kontrollieren kann, ist, wie ich atme und wie entspannt oder angespannt ich da sitze oder stehe. Und das Schöne ist, sobald du Stress verspürst, so einfach es klingt, konzentriere dich zuerst einmal nur darauf, wie du regelmäßig ein- und ausatmest. Dieser alte Spruch, atme erstmal tief durch, der ist super. Das heißt, du erlaubst dir, übrigens auch eine wunderbare Autosuggestion, du erlaubst dir, dich erstmal gut zu fühlen und 2-3 Mal für dich dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Und wie irre ist das denn, dass du deine körperlichen Reaktionen über deinen Fokus unter Kontrolle halten kannst? Zumindest über den Atem. So, und dann sagst du dir wirklich als Autosuggestion, ich erlaube mir jetzt ruhig zu bleiben. Es gibt noch eine bessere, wenn du über irgendwas sauer bist, über irgendwen, vielleicht auch über dich selber, dann gibt es noch eine Blanko-Vergebung, nenne ich das. Ja? Dann sage ich, ich bin total gestresst. Ist übrigens gut, ne, für unser Unterbewusstsein nicht dagegen anzukämpfen, sondern erstmal anzuerkennen, was ist.
Unbedingt.
Ich bin total gestresst. Oder auch, das geht mir gerade total auf die Nerven. Das musst du nicht laut aussprechen, wenn du es nicht gerade aussprechen kannst, aber vielleicht auch laut. Ja. Ich bin total gestresst. Und das kann sich ändern. Wunderbarer Satz. Und egal, womit dieser Stress zusammenhängt, ich vergebe vollständig und es spielt keine Rolle mehr. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann machst du es nochmal und du nimmst dir die Zeit, erstmal zu atmen. Ja, das ist nicht von mir, das kommt von Dr. Serge King. Bei dem habe ich das mal gelernt. Und diesen Satz, der ist wirklich richtig gut.
Sag ihn nochmal bitte.
Du sagst, egal, also ich bin total gestresst. Und egal, womit das zusammenhängt, ich vergebe vollständig. Du kannst auch sagen, ich vergesse vollständig. Oder es ist mir egal, kannst du auch sagen. Und es spielt keine Rolle mehr. Und daraus agierst du dann. Das ist allerdings ein Quickfix, wenn du Zeit hast. Ja, aber ich meine, so die typischen Beispiele. Du sitzt im Auto und hinter dir kommt einer und der drängelt dir, wie doof jetzt. Ja. Also ich bin da auch nicht ganz frei von. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich selber total gestresst bin, dann ärgert mich so ein Typ auch schon noch. Aber es gibt doch nur 2 Möglichkeiten. Entweder der Typ hat es wirklich eilig, weil er einen wirklich guten Grund hat. Ich will jetzt nicht kommen mit dem saudoofen Beispiel mit dem kranken Kind auf dem Rücksitz, weil wahrscheinlich hat er kein krankes Kind auf dem Rücksitz. Aber aus irgendeinem Grund hat dieser arme Mensch es wahnsinnig eilig und er hat recht. Ja, dann sollte ich doch rüberfahren und den vorbeilassen, oder? Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite ist, der drängelt, weil er ein Vollidiot ist. Und Einstein hat schon gesagt, die größte Ursache für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten. Ich will doch so einem Idioten gar nicht die Macht geben, dass der dafür sorgt, dass ich mich aufrege, sollte ich mich auch nicht aufregen. Und wenn man das mal institutionalisiert hat für sich, also wenn man sich das wirklich klar gemacht hat, wenn man dann wirklich mal drüber nachgedacht hat und sagt, ja stimmt, also entweder hat's eilig oder er ist ein Vollidiot, in beiden Fällen soll ich einfach rüberfahren und mich nicht ärgern, dann funktioniert das. Und auch da habe ich noch einen Quickfix für dich.
Hau raus.
Gehen wir wieder übers Körperliche, ja. Es gibt ein paar Muskeln im Körper, deren Anspannung sofort dafür sorgt, dass du mental entspannst. Und das sind deine Gesichtsmuskeln, wenn du lächelst.
Ja.
Wenn du ernsthaft lachst, kannst du dich nicht aufregen. Und das können wir sogar faken. Es gibt diesen Spruch, fake it till you make it. Und den kannst du in solchen Momenten machen. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto, es kommt so ein Drängler. Du fährst jetzt rüber, der fährt vorbei, der hat dich total geärgert. Du sagst, ich will mich aber eigentlich gar nicht ärgern. Dann guck dich einfach mal selber kurz im Rückspiegel an und zwinker dir zu. Also zwinker dir wirklich selbst zu. Und du wirst merken, macht was mit dir. Vielleicht musst du 2-3 Mal zwinkern. Vielleicht musst du auch dem Typen noch irgendwas hinterherrufen, um diese Anspannung erstmal loswerden. Mach das alles, zumindest solange du allein im Auto bist. Und dann zwinker dir mal selber zu und du wirst merken, die Ruhe kommt zurück. Und das ist ja Harmonie. Also Ruhe in etwas reinbringen, das unruhig ist, oder aber Bewegung in etwas reinbringen, was zu ruhig ist. Das ist Harmonie.
Ich lade ja ehrlich gesagt meine Gäste immer nur für mich ein und hoffe ja, dass alle anderen daran dann partizipieren und auch was aus diesen Gesprächen mitnehmen. Und es ist doch wirklich der Knaller, dass du mir ausgerechnet hier heute gegenüber sitzt, weil du einfach auch zeitlich so gut in mein Leben passt und in das ganze letzte halbe Jahr. Und ich möchte unbedingt nochmal unterstreichen zu allem, was du gerade gesagt hast, ihr Lieben, die uns jetzt gerade zuhören. Und da würde mich deine Gedanken würden mich dazu interessieren. Nach meiner Erfahrung, das ist eine lebenslange Aufgabe, es jeden Tag aufs Neue zu üben. Und je öfter wir es machen, umso mehr wird es unser neues Normal und umso mehr erlangen wir auch Meisterschaft in dieser Form der, ja, es ist ja Selbstregulation, ne? Also wir betreten diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion auf den Typen hinter uns an der Stoßstange oder auf irgendjemand anders in unserem Leben und sagen, Moment.
Ich entscheide.
Ich entscheide.
Ja. Die Leute, wer ist die Leute? Viele Menschen.
Wir?
Viele Menschen glauben, das könnte man oder man könnte es nicht. Das stimmt aber nicht, man kann das lernen.
Ja,
ich habe das meinen Kindern beigebracht, ich habe das selbst gelernt.
Ich auch.
Viele andere Menschen, die meine Bücher gelesen haben oder die ich irgendwann einmal in ihrem Leben begleitet habe, haben das gelernt. Und wie kommen wir denn auf die Idee, dass unser Körper regelmäßig Sport machen soll, um eine entsprechende Verfassung zu haben? Wie kommen wir auf die Idee, dass das mit unseren Gedanken, mit unserem Geist anders ist? Natürlich müssen wir das üben. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem Dalai Lama.
Mhm.
Und er hat in einem Interview gesagt, er liest jeden Tag stundenlang Texte. Und das Interessante ist, nur eine Handvoll. Es sind also praktisch immer wieder dieselben Texte.
Ja.
Es ist wahrscheinlich eine recht große Anzahl von diesen Texten, aber es sind immer wieder die alten Lehren seiner Vorgänger und Meister, mit denen er sich befasst. Und wir haben ja dieses wunderbare Gehirn, das Neuroplastizität zulässt.
Halleluja.
Neuroplastizität bedeutet, wir können, und das ist das, wenn man sich das wirklich mal klar macht, das kann einen doch nicht kalt lassen, das ist doch ein Wunder.
Genial.
Wir können mit unseren Gedanken, mit unserem Fokus, können wir beeinflussen, wie unser Gehirn verdrahtet ist,
ja,
wie es sich plastisch ändert. Wenn man sich das klar macht, das ist unfassbar. Das ist eine unfassbare Eigenschaft von uns. Ja? Und das wiederum heißt, stell dir mal vor, da ist eine Wiese. Und du gehst einmal über diese Wiese. Da wird dann nicht viel passieren. Wenn du zweimal exakt denselben Weg gehst, dann wird auch noch nicht viel passieren. Wenn du den 5, 6, 7, 8 irgendwann einmal 1000, 2000, 3000 Mal gegangen bist, dann entsteht da ein Pfad. Und so funktioniert es mit unserem Gehirn. Und das Einzige, was wir wirklich unter Kontrolle haben, ist unser Fokus. Unsere Gedanken sind nicht frei. Unsere Gedanken werden beeinflusst vom Außen. Unsere Gedanken werden beeinflusst von dem, was wir hören und sehen.
Auch von unseren Gefühlen. Ne?
Von unseren Gefühlen, ja, ganz extrem.
Ja.
Und da sind wir nicht frei. Also so angenommen, stell dir mal vor, du hast dir vorgenommen, ich habe gesehen, heute habe ich auf Instagram gesehen, du hast Smooth Operator gesungen.
Ja.
Also eins meiner Lieblingslieder. Und jetzt stell dir einmal vor, du bist kurz vorm Auftritt, du bist stimmlich fit, hast dich aufgewärmt und bist voll bei der Sache und du weißt, gleich geht's los. Und jetzt kommt ein Zweifel. Oh Gott, was ist, wenn ich heute Abend total falsch singe? Kannst du nicht beeinflussen. Dieser Gedanke kann kommen. Ich meine, da komme ich ja her. Ich weiß, wie oft, bevor man eine Bühne betritt, dieser Gedanke kommt, was ist, wenn das ganz schrecklich wird?
Mhm.
Ja, sofort musst du dagegen schießen und sagen, ey, was, wenn es total super wird?
Mhm.
Und dann sich vorstellen, wie es einfach richtig gut ist und immer wieder das trainieren. So funktioniert das.
Ja. Repetition is key. Also auch das versuche ich den Menschen zu vermitteln, mit denen ich arbeite. Und ich erzähle dann auch immer die Geschichte, dass ich zum Beispiel, ich halte Eckhart Tolles Eine neue Erde, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast,
Nee. Für
eines der bedeutsamsten Werke der Gegenwart. Das ist wirklich, wirklich ein fantastisches Buch und ich habe gar keins, das mich derart geprägt und geformt hat wie das. Und ich höre das als Hörbuch, weil er liest das selber und seine Stimme ist für mein Nervensystem einfach unglaublich beruhigend so.
Mhm.
Ich habe das bis heute ungelogen 30 Mal gehört.
Ja, das kann man ja auch.
Ich höre das immer und immer und immer und immer wieder. Und ich sage immer, es reicht nicht, ein Buch zu lesen und dann hat man's, sondern um diese Pfade in der Wiese zu trampeln, also ein neues Normal in unseren Synapsen zu kreieren, das braucht einfach Zeit und es braucht Wiederholung. Und
Richtig. Nicht,
ich mache das einmal und dann... Das ist ja übrigens auch das Ego, was das sagt. Das funktioniert bei mir nicht.
Das funktioniert ja bei fast niemandem.
Nein,
ich mag gar nicht ausschließen,
nicht,
dass es Leute gibt, bei denen das funktioniert. Die gibt es bestimmt irgendwo. Aber bei mir ist das auch nicht so. Und die Mutter ist die Weisheit der... Die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit, das wollte ich sagen.
Der Porzellankiste.
Ja, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Heißt, wir müssen einfach wiederholen. Wie bei einem Reflex, den wir eintrainieren wollen. Und da ist es einfach wichtig, diese Dinge sich immer wieder klar zu machen. So wie wenn wir ins Fitnessstudio gehen, gehen wir da halt ins mentale Fitnessstudio. Und das Schöne ist doch, wir können das 20, 30 Mal hören. Wir können das immer wieder lesen. Wir können uns das immer wieder klar machen. Und der Trick ist es ja eben, nicht aus den Emotionen heraus zu handeln, sondern die Emotionen wahrzunehmen als Sprache unseres Unterbewusstseins mit unserem Bewusstsein. Mal genau zu überlegen, okay, was ist denn da jetzt genau los? Warum kommt das denn jetzt? Und entweder kann ich das gerade gebrauchen, dann nutze ich das, oder kann ich es gerade überhaupt nicht gebrauchen? Ja, dann geh wieder weg und mach Platz für was Neues.
Und das alles sind so essentielle Faktoren für das Thema innere Stärke, weil je mehr wir das üben und je mehr wir auch rausgehen mit unserem Fokus aus dem Außen, also ständig auch im Außen nach Gefahren zu suchen, was ja auch eine Aufgabe des Gehirns ist und des autonomen Nervensystems, muss man ja auch mal betonen,
ist ja, ist
sein,
auch wichtig.
Ist ja sein Job und auch wichtig, aber doch auch immer mehr den Fokus nach innen zu richten und genau, genau daran und damit zu arbeiten, das bringt uns ja auch eine völlig neue Selbstwirksamkeit.
Ja, und auch dadurch Dinge zu ändern.
Genau.
Also das Wichtigste in unserem Leben ist ja, wie wir handeln. Das ist noch wichtiger als wie wir denken. Also was bringt's, wenn ich mir jetzt 20 Mal irgendein tolles Hörbuch anhöre und ändere aber nichts dadurch in meinem Leben? Dann kann ich es auch lassen. Also eine Information, die für mich nicht in irgendeiner Form eine Handlung auslöst, ist nur eine Information. Und ich kenne viele Menschen, die haben sehr viele weise Bücher gelesen, aber kriegen ihr Leben überhaupt nicht auf die Reihe, weil sie keine anderen Handlungen ausführen. Das heißt, es geht immer darum, wenn etwas nicht so ist, wie ich es gerade haben möchte, dann muss ich irgendetwas ändern. Und dieses Ändern, das kann ja total Spaß machen. Also eine Geschichte, die es auch ins Buch geschafft hat, war, dass meine Frau vor einigen Jahren nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ey, mir ist da heute was total Irres passiert. Ich stand da an der Drogerie und damals waren wir noch mit drei Kindern zu Hause, also fünfköpfiger Haushalt und noch zwei Hunde. Ja, also mit einem großen Einkaufswagen stand sie da. Und da kam so ein Typ und der hatte nur so zwei, drei Sachen in der Hand. Und dann habe ich zu dem natürlich gesagt, gehen Sie doch ruhig vor. Und dann greift er beim Vorbeigehen, greift er in den Einkaufswagen von meiner Frau und nimmt da 5, 6 Müsli-Riegel raus und legt die aufs Band. Und dann hat meine Frau schon gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann hat er die bezahlt und hat sie zurückgelegt in ihren Einkaufswagen und hat zu der Kassiererin gesagt, die 5 brauchen Sie nicht mehr abziehen, die möchte ich der Frau schenken, weil die mich vorgelassen hat.
Das ist ja süß.
Da redet die heute noch von. Und da kriegt die jetzt noch strahlende Augen, ja, und sagt, wie geil war das denn, was der gemacht hat? Und also die Geschichte hat es deshalb auch ins Buch geschafft, weil ich nenne das Taten absichtsloser Freundlichkeit. Mhm. Im Englischen gibt es den Begriff Random Acts of Kindness. Bezeichnenderweise haben wir dafür im Deutschen keinen feststehenden Begriff. Und ey, wie einfach ist es, anstatt mich über irgendwas aufzuregen, einfach irgendwas zu ändern. Mhm. Also einfaches Beispiel. Angenommen, vor dir steht einer an der Kasse und der sucht ewig lang sein Kleingeld. Ey, dann gib du doch der Kassiererin 2 Euro und sag, es stimmt schon so und der Typ kann weitergehen. Mhm. Und wenn das jetzt jemand ist, der wirklich Stress hatte oder dem das Geld gefehlt hat oder der es einfach nicht sieht, der wird doch rausgehen und sagen, heute ist mir was Gutes passiert, heute ist mir was Schönes passiert. Und dadurch, nur dadurch, wird doch die Welt weniger kalt und weniger stürmisch. Das heißt, wir haben es schon viel in der Hand, wie wir mit anderen umgehen, was wir so tun. Und diese Taten absichtsloser Freundlichkeit, das ist doch toll.
Setzt allerdings auch Bewusstsein voraus, ne? Also ich kenne auch eine Menge Menschen, die sich für sehr hochspirituelle Wesen halten, aber sich wie Kraut und Rüben im Leben verhalten und andere verletzen und sich ihre eigenen Verhaltensweisen überhaupt nicht bewusst sind. Und wenn uns nicht bewusst ist, was wir so anrichten in der Welt und auch was wir uns selber vielleicht antun, dann wird es natürlich schwer, das zu verändern.
Das stimmt, da brauchst du natürlich auch eventuell Leute, die dir das in einer Form mitteilen, die du annimmst, ne? Also das hat auch viel damit zu tun, glaube ich, mit wem wir uns so umgeben und wie wir sowas dann auch erzählt bekommen, weil ich bin jetzt ja auch der Letzte, der immer alles richtig macht und immer ruhig ist und also ich werde ja immer oft gefragt, ist das bei dir zu Hause dann denn so? Ich sage, nein, das ist so, wie man das halt bei einer großen Familie hat. Gott sei Dank habe ich so eine tolle große Familie, aber natürlich habe ich auch als Vater, wenn ich so zurückdenke, unglaublich viele Dinge gemacht, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, das war ja, also wie konnte ich das damals so machen? Und bin dann auch teilweise zu meinen Kindern hin und habe gesagt, du übrigens, das und das geht mir ja gerade durch den Kopf. Ich habe damals so und so reagiert, weißt du das noch? Und 3/4 der Fälle sagen meine Kinder, nö. Ja, also ich mache mir einen riesen Kopf und die wissen schon gar nicht mehr. Manchmal sagen sie auch, ja, das weiß ich noch. Und dann sage ich, du, ich hätte anders reagieren sollen, es tut mir leid. Und es ist mir noch nicht einmal passiert, dass eins meiner Kinder oder einer meiner Freunde oder auch meine Frau gesagt hätten, nee, das verzeihe ich dir auf gar keinen Fall. Mhm. Und also auch dieses Dinge anerkennen, mit anderen drüber sprechen und auch sowas dann annehmen, wenn man mal was erzählt bekommt, das ist schon wichtig. Wobei da natürlich schon die Form der Art und Weise, wie uns das erzählt wird, eine ziemlich große Rolle spielt, ne?
Also wie unser Gegenüber uns begegnet, meinst du, oder?
Ja, und auch wie wir damit umgehen. Also wenn wir direkt auf Ablehnung gehen, dann funktioniert es natürlich nicht. Und auch da ist immer die Frage, das steht in den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel, also sicherlich eines der besten Bücher, die ich gelesen habe, diese Meditationen oder Selbstbetrachtungen. Und da schreibt Marc Aurel über den Umgang mit Kritik. Also die wichtigen Themen sind da alle schon drin, über den Umgang mit Kritik. Und dann sagt er, angenommen, es kommt jemand zu dir und der kritisiert dich. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder derjenige hat mit seiner Kritik recht. Und natürlich ist unsere erste Reaktion immer mal ein Verspannen und ein Ablehnen. Ich will das nicht. Aber je nachdem, wer es ist, wenn er recht hat, dann solltest du ihm eigentlich dankbar sein, dass er es dir gesagt hat. Oder aber derjenige hat nicht recht mit seiner Kritik, weil er nicht das komplette Wissen der Situation hat oder weil er, haben wir es wieder mal, weil er ein Idiot ist und dir einfach in irgendeiner Form an den Karren fahren will. Ja, auch in dem Moment rege ich mich doch da nicht drüber auf. Dann sage ich, okay, der ist halt so, wie er ist und lass ihn weiterziehen. Das muss man üben, aber man kann das üben.
Björn hat hier mal gesagt in einem Gespräch zum Thema Kritik, das fand ich auch ein ganz nettes Bild, er hat gesagt, ich nehme dieses Geschenk nicht an.
Das ist auch schön. Ja.
Also Kritik praktisch als Geschenk zu sehen, ach nee, das Geschenk nehme ich nicht an, das lasse ich bei dir.
Ja, genau, kannst du behalten.
Ist es nicht erstaunlich, wie erbarmungslos wir Menschen uns selbst aber trotzdem gegenüber sind. Also gerade was das Lernen von neuen Verhaltensmustern angeht. Wenn wir zum Beispiel jetzt auch im Erwachsenenalter noch anfangen, zum Beispiel ein Instrument zu lernen, Klavier, dann gehen wir ja auch nicht 2-mal in die Stunde und sagen, aber ich kann diese Ouvertüre von Chopin immer noch nicht spielen.
Genau.
So, es ist uns ja irgendwie dann doch klar, okay, es ist ein echt, kenne ich jetzt mit Chopin nicht gut aus oder Satie oder so, also es ist irgendwie jetzt ein sehr kompliziertes Klavierstück, Rachmaninow. Aber ich kann es immer noch nicht spielen nach der zweiten Stunde. Da ist es uns total klar.
Ja.
Aber im Alltag und bei so mentalen Themen oder was unsere Verhaltensweisen angeht, da holen wir so die Keule raus gegen uns selber.
Ja,
und schwächen uns natürlich auch innerlich damit, ne?
Genau, jeder unangenehme Gedanke sorgt für Stress, haben wir ja gerade eben gehabt. Selbst wenn es nur ein vorgestellter Gedanke ist, selbst wenn es nur eine vorgestellte Kritik ist, selbst wenn es nur was ist, wo du denkst, wo du mal was Unangenehmes gegessen hast, das schwächt dich sofort. Worüber du immer Kontrolle hast, ist dein Fokus. Ja? Also denk an irgendetwas, das dich in dem Moment weiterbringt, an was Schönes. Und was den Umgang mit dir selbst betrifft, wie du schon sagst, da sind wir gnadenlos. Ja. Da kommen solche Gedanken wie, du bist aber auch ein Idiot, hast doch nicht besser verdient, hat ja noch nie geklappt und so weiter und so fort. Was da sehr gut hilft, ist einmal mental einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, stell dir mal vor, es ginge nicht um dich. Stell dir mal vor, es käme ein guter Freund und der würde mit dem, was du da gerade dir gedacht hast, mit dem würde der zu dir kommen. Was würdest du dem denn raten? Und da würdest du mit Sicherheit nicht sagen, bist aber auch ein Idiot und das hast du noch nie richtig gemacht. Vielleicht doch. Vielleicht
wollte
ist das ja
sagen.
Auch richtig.
Vielleicht auch.
Vielleicht ist das ja in dem Moment auch richtig. Vielleicht ist es auch genau das, was wir in dem Moment hören müssen. Aber meistens ganz bestimmt nicht.
Mhm.
Ja, also einfach mal selber. Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, wenn du einen Fehler gemacht hast und du hast halt einen Fehler gemacht, wir sind alle nur Menschen, dass du zu dir selber sagen kannst, oh, dann verzeihe ich mir das doch gleich mal selbst.
Mhm.
Ein sehr schöner Satz. Ja, das verzeihe ich mir jetzt mal selbst. Allerdings, wir dürfen dabei nicht selbstgenügsam werden, wenn wir uns nicht entwickeln wollen. Also Fehler sind ja dafür da, dass man mit ihnen umgeht oder Probleme. Probleme sind dafür da, dass man sie löst. Ja? Und du kannst nur eine einzige Form von Problemen vermeiden. Und das sind zukünftige Probleme. Vergangene Probleme hattest du. Und wenn du sie nicht richtig gelöst hast, dann kommen die wahrscheinlich in irgendeiner Form auch wieder. Dann hast du sie jetzt. Aber ein Problem, das du jetzt schon hast, vermeiden zu wollen, ist ja völlig idiotisch. Du hast es ja schon. Also sich etwas zu wünschen, das anders wäre, was einfach nicht anders geht, das ist ja idiotisches Wunschdenken. Aber ein Problem, das du jetzt hast, zu lösen, auch wenn es vielleicht hart ist, auch wenn es vielleicht wehtut, auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn es dir vielleicht unlösbar vorkommt, zumindest mal in kleinen Schritten herangehen, das zu lösen. Ich glaube, das ist die Aufgabe unseres Lebens. Ich glaube, unser Leben hat wirklich den Sinn, dass wir lernen, mit gewissen Dingen umzugehen. Und der Hauptsinn des Lebens besteht natürlich darin, ein gutes Leben zu führen. Also ein gutes Leben, wo wir für andere eine Inspiration sein können, für andere da sein können, aber auch für uns selbst. Also sich selber aufgeben für andere, davor halte ich auch nichts.
Finde ich super schön und auch total wichtig, dass du das auch nochmal betonst, weil ihr Lieben und also alle, die diesen Podcast hören und die sich mit Thorstens Arbeit beschäftigen oder mit meiner, sind ja, da ist ja eine Bereitschaft, sich zu entwickeln. Sonst würden sie das Gespräch hier nicht anhören und hätten auch diesen Podcast nicht abonniert. Aber ich finde es total gut, dass die Entwicklung, nachdem wir so 10 Jahre in der sogenannten psychospirituellen Szene auf der Welle geritten sind, du musst dir nur dein Leben geil denken und dann ist alles total super und du kannst alles sein und du kannst auch alles haben
auch
und
nicht.
Es ist dann nur noch toll.
Nein, es ist wirklich Unsinn.
Das ist einfach so ein Bullshit und ich bin so froh, dass wir davon immer mehr wegkommen, wobei es immer noch Kandidaten gibt, die das verkünden, aber hier nicht. Weil das Leben ist nicht leicht. Und deswegen gefällt mir der Titel deines Buches, Das Geheimnis deiner inneren Stärke, auch so gut, weil wir brauchen diese innere Stärke so sehr, um in unserem Leben gut durchzukommen. So, weil das nächste Ding wartet bestimmt um die Ecke.
Ja, und das Leben ist auch nicht fair.
Genau.
Also wir sollten uns völlig von dem Gedanken verabschieden, dass wir irgendein Recht auf ein faires Leben hätten oder so. Also ich mag auch lieber natürlich ein Leben, das mich fair behandelt, aber also ich erzähle das jetzt hier ja auch nicht. Also jetzt gerade geht es mir Gott sei Dank sehr, sehr gut, aber ich bin ja schon auch jemand, der den ein oder anderen Schicksalsschlag verarbeiten musste und der auch nicht immer ein leichtes Leben hat. Und also das Leben ist völlig unfair. Also vor 2 Jahren ist einer meiner besten Freunde gestorben, mit Anfang 50, hat 4 Kinder, hatte eine gute Ehe, war ein super Typ und hätte gerne noch länger gelebt. Mhm. Ja? Hat gute Laune verbreitet, war ein toller Vater. So, den hat es einfach weggebeamt. Und zwar innerhalb von einem Jahr. Ja? Von der Diagnose bis zum Tod. Völlig unfair, wahnsinnig unfair.
Mhm.
Und andere Leute, die leben ein unglaublich ungesundes Leben, die sind nicht die besten Menschen für ihr Umfeld, die werden steinalt. Ist das fair? Nein. Einige Leute, die ich kenne, die sind unfassbar intelligent, sehr schlau, und haben gerade so genügend Geld, um gut über die Runden zu kommen. Aber es reicht gerade so. Mhm. Und dann kenne ich andere, das sind die totalen Vollidioten, die verdienen ein Vielfaches. Ist das fair? Nein. Aber das Leben ist halt nun mal nicht fair. Und wenn man das mal akzeptiert hat, ja, dass es äußere Faktoren gibt, über die wir überhaupt keine Kontrolle haben, und damit trotzdem umgehen zu wollen und trotzdem ein gutes Leben zu führen, indem man, der Stoiker würde jetzt sagen, indem man tugendhaft lebt, und jetzt bitte nicht als Moralapostel verstehen. Tugend heißt im Einklang mit deinen Werten, mit dem, was du kannst, dass du dich mit dem beschäftigst, was dir auch leicht von der Hand geht, wo du Spaß hast dran, wo du für andere auch mit da sein kannst. Wenn du dich darauf konzentrierst, dann geht es dir einfach besser. Ich vergleiche das ganz gern mit einem Tennisspiel. Das ist von dem William Irving, von dem ich eben schon erzählt habe. Habe ich das im Sommer gelesen. Er hat gesagt, stell dir mal vor, du spielst Tennis. Und da kommt jetzt ein Wettkampf und du hast dich wirklich optimal auf diesen Wettkampf vorbereitet. Und du merkst schon nach dem ersten Ballwechsel, mein Gegner ist stärker. Der spielt besser als ich. Der ist technisch besser, der hat die bessere Ausdauer. Der ist einfach, ich habe keine Chance. Was kannst du jetzt machen? Du kannst jetzt entweder den Schläger schmeißen, du könntest auch sagen, das ist unfair oder mein Gegner ist doof. Du könntest den Schiri beschimpfen, du könntest die Zuschauer beschimpfen. Ja? Alles im Außen irgendwie versuchen zu ändern. Oder aber du könntest sagen, oh, der ist wirklich stark, aber ich bleibe komplett bei mir. Ich spiele so gut, wie ich es kann. Mehr kann ich nicht machen.
Super.
Und dann wirst du auch mehr Freude daran haben. Und dann ist nämlich, ob du gewinnst oder verlierst nachher, das ist noch ein Bonus, wenn du gewinnst. Das ist auch schon schön. Und ich bin der Letzte, der nicht auch gerne mal richtig Erfolg hat in dem, was er macht. Aber dafür machst du es nicht. Du konzentrierst dich auf das, was du in der Hand hältst. Letzten Endes war damit Rocky Balboa einer der größten Stoiker, weil in dem ersten Rocky-Film sagt er ja, ich kann gar nicht gewinnen, ich will nur alle Runden durchhalten. Das ist mein Ziel. Das heißt, seine Erwartungen vielleicht auch mal eine Spur zurückschrauben und sich auf das konzentrieren, was du wirklich in dem Moment machen kannst, das sorgt für echte Erfüllung. Mhm. Und dadurch wirst du auch anders und dadurch wirst du anders wahrgenommen und dadurch werden andere Dinge in deinem Leben passieren.
Und ich glaube, das unterschreibt wahrscheinlich jeder, der uns jetzt zuhört. Vergleich mit anderen ist der Feind der inneren Stärke.
Ja, und ist doch idiotisch. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Ziele haben kann, ne? Dass ich zum Beispiel sagen kann, der und der inspiriert mich. Also als junger Mensch habe ich Fernsehsendungen gesehen von David Copperfield, ne? Und wollte unbedingt ein großartiger Zauberkünstler werden und habe mich da schon auch verglichen und geguckt, wie der das macht.
Das ist ja eine Orientierung als ein Vergleich, oder?
Ist richtig, ja. Also ich hätte jetzt aber wäre unmöglich sauer gewesen, weil der eine Las Vegas Show hat und ich nicht.
Dann ist und, Vergleich.
Und das Interessante ist ja, wir vergleichen ja nie mit Leuten außerhalb von unserem Universum. Also ich käme jetzt ja im Traum nicht auf die Idee zu sagen, warum bin ich nicht so erfolgreich wie Taylor Swift? Ja, die spielt einfach in einem völlig anderen Universum. Damit vergleichen wir uns ja gar nicht. Nee, wir vergleichen uns ja mit denen, die so nah an dem dran sind und so. Und ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, On Mental Toughness heißt das. Habe ich den Verlag, doch das ist Harvard Business Review. Mhm. Die haben so 10 Books oder 10 Essays you should read on mental toughness. Und das sind hauptsächlich Sportler und Unternehmer, die drin sind. Zwei Bereiche, die mich auch sehr interessieren. Also Unternehmertum finde ich unglaublich spannend, habe ich so die letzten 10 Jahre für mich entdeckt. Also Unternehmer zu sein, finde ich auch unglaublich spannend. Und einer der Sportler, die da drin ist, der ist mal gefragt worden, wie hältst du deinen Fokus beim Wettkampf? Ich glaube, es war ein Ruderer. Und er hat gesagt, ich gucke nicht nach rechts und nicht nach links. Ich vergleiche mich überhaupt nicht mit anderen. Ich gucke auch im Vorfeld nicht, wie andere trainieren oder was die so machen. Ich arbeite mit meinem Trainer nur ausschließlich an dem, wie wir trainieren. Und das ist doch viel klüger, oder?
Total.
Also vergleichen ist Quatsch.
Total. Ich versuche gerade zu üben und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also ich bin dabei, den Trampelpfad ein bisschen tiefer zu treten. Wenn ich merke, mein Verstand läuft schon wieder auf Autopilot, also ich werde eher gedacht, als dass ich selber aktiv denke. Voraussetzung ist immer, ihr Lieben, wir erwischen uns dabei. Wenn wir uns dabei nicht erwischen, ist es schwierig. Also wenn wir schon im Autopiloten sind und wir merken es nicht, dann sind wir halt im Autopiloten. Aber ich merke das relativ bald mittlerweile und dann sage ich laut, und ich glaube, in der Verhaltenstherapie ist das auch eine bekannte Intervention, die sagen einfach Stopp, um diesen Gedankenfluss zu stoppen. Und ich sage Fokus. Mhm. Und nimm den Fokus sofort wieder weg aus der, was in der Vergangenheit alles nicht gut gelaufen ist. Und gehe sofort irgendwie gedanklich entweder und auch körperlich in die Gegenwart. Oder ich denke etwas anderes, nämlich etwas Schönes, etwas Richtig. Positives.
Genau.
Etwas, was gut wird.
Was ja auch Fokus ist.
Genau.
Das ist eine der wichtigsten Tatsachen oder eine der wichtigsten Angewohnheiten, die wir uns antrainieren können. Also angenommen, du bist jetzt bei irgendetwas und das macht dir Spaß. Oder du hast dir was vorgenommen, das du umsetzen möchtest. Und du merkst, da kommen jetzt Zweifel. Oder Angst oder Unsicherheit. Dann akzeptiere erstmal, dass das vollkommen normal ist, weil unsere Gedanken kommen und gehen. Kein Mensch weiß, woher die kommen. Und anstatt jetzt dagegen anzukämpfen, sagst du lieber, ey, zu dir komme ich später. Ich kann schon verstehen, dass du kommst, aber ich widme mich jetzt dem. Mein Fokus geht weiter hier rein. Nur noch da. Das Erste, was du unter Kontrolle hast, ist dein Atem. Das Zweite, was du unter Kontrolle hast, ist deine Entspannung im Körper. Weil ein unangenehmer Gedanke, der kann sich nicht so ausbreiten, wenn du vollkommen entspannt körperlich da sitzt. Also fokussiere dich da drauf. Und dann konzentriere dich auf irgendetwas Schönes in deinem Umfeld. Guck dir eine schöne Pflanze an. Guck dir ein schönes Bild an. Vielleicht Menschen, den du liebst, auf deinem Handy. Vielleicht hast du irgendein Schmuckstück an, das du dir mal selber geschenkt hast. Eine Uhr oder ein Ring oder egal, was es ist. Und sag ruhig zu dir selber, ey, das regt mich jetzt total auf, aber die Blume da drüben, die ist wirklich schön. Mhm. Und bei der bleibe ich jetzt mal. Und übrigens, ich hatte ja eigentlich das vor. Das heißt, aus diesem Autopiloten rauskommen, über den Fokus, Stopp sagen oder Nein sagen, ist sicherlich auch eine sehr gute Sache. Und auch erstmal anerkennen, aha, der Gedanke ist jetzt da, ich brauche dich aber gerade überhaupt nicht, das da drüben ist schön und ich gehe wieder zurück zu meinem Fokus. Irgendein schlauer Mensch hat einmal gesagt, Willenskraft ist die Kraft der Entscheidung. Nämlich dieselbe Entscheidung immer und immer und immer wieder zu treffen. Und auch hier, das ist nicht leicht. Das Leben ist aber nicht immer leicht. So manchmal ist es halt hart. Und manchmal musst du auch Dinge tun, auf die du keine Lust hast. Und der Stoiker sagt, wenn du dir selber sagst, ich habe keine Lust, dann kann der innere Stoiker dir sagen, dann machst du es jetzt halt mal, ohne dass du Lust drauf hast.
Mm, auch schön. Ja, und Dinge passieren auch einfach, ne? Also wie die tragische Geschichte mit deinem Freund, die du erzählt hast. Das Leben passiert und Dinge passieren und wir sind traurig und wir haben Schicksalsschläge zu verarbeiten. Und so geht das natürlich weiter.
Und mentale Stärke heißt ja nicht, dass wir das nicht annehmen. Also das heißt ja nicht, dass wir gefühllose Lebewesen werden. Ganz das Gegenteil ist der Fall.
Ja,
also
absolut.
Mentale Stärke, der Philosoph sagt dazu ja auch eine innere Burg. Also in dem Buch nehme ich auch immer wieder diese Bausteine und sage, damit bauen wir unsere innere Burg, in die wir uns zurückziehen können. Die bedeutet ja eben überhaupt gar nicht, keine Emotionen zu haben, sondern ganz im Gegenteil. Die bedeutet eher, die unangenehmen Emotionen, Traurigkeit, Angst, Wut, all das, was uns so aufwühlt, nicht stärker aufkommen zu lassen als notwendig, aber die guten, den Spaß, den so richtig zu erhöhen. Und es wäre ja fast schon zynisch, nicht auch mal traurig zu sein. Aber über die Maßen traurig sein. Oder, das ist auch ein Thema, mit dem ich mich lang befasst habe, die unangenehmen Emotionen anderer Menschen zu seinen eigenen zu machen. Das ist ja Quatsch. Also angenommen, es kommt jemand und er erzählt dir von einem großen Problem. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid.
Ja.
Wenn ich mitleide, dann bin ich ja selber in einer schwachen Position, hilft auch keinem. Also ich weiß noch, meine Tochter ging dieses Jahr, die Jüngste, die ging dieses Jahr für ein Austauschjahr in die USA. Und dieser Abschied am Flughafen, der war hart.
Mhm.
Ja, also das war wirklich, ich wusste, ich sehe die jetzt ein Jahr lang höchstens mal per Zoom und das war wirklich hart für mich. Auf der anderen Seite, sie wollte das unbedingt. Sie hat sich da tierisch drauf gefreut. Und jetzt gerade, während wir sprechen, ist sie dort. Und wir haben gestern miteinander gesprochen. Die hat eine super Zeit. Wie egoistisch wäre es, dass ich ihr jetzt vorheule, dass ich traurig bin, dass sie nicht da ist? Ist doch viel schlauer zu sagen, natürlich will ich das Beste für sie. Ich freue mich doch für sie, wenn sie so eine tolle Zeit da jetzt hat. Und das ist doch super. Und als sie am Anfang angerufen hat, so die ersten 2 Monate, hatte sie wirklich heftiges Heimweh. Also sie war wirklich kurz davor zu sagen, ich komm wieder nach Hause. Hätte ich da jetzt mit gelitten, hätte ich ihr nicht helfen können. Aber das anzunehmen und zu sagen, oh, ich verstehe das, also wir vermissen dich auch, aber guck dir doch mal alles an, was anders ist. Fokussier dich doch mal auf all die Dinge, die überhaupt nicht so sind wie zu Hause und die du zu Hause auch so nicht erleben könntest. Und da gehst du mal rein, guck dir mal an, wie die Menschen reden, was die anhaben, wie die aussehen, wie die Pflanzen sind. Also alles, was anders ist, sich darauf fokussieren und dann im zweiten Schritt auf das, was dir da so richtig gut gefällt. Und sie hat gesagt, das hätte ihr sehr gut geholfen.
Wir sind halt alle eingeladen, so unseren kleinen eigenen Werkzeugkasten uns zusammenzustellen mit den Übungen, die uns in unserer inneren Stärke halten. Ich habe übrigens auch noch eine, vielleicht kennst du die. Ich habe die nicht gelernt, sondern mir ist die irgendwann mal selber praktisch vor die Füße gepurzelt. Es war ein Zufall und ich war total überrascht, dass sie so geil funktioniert hat und die teile ich jetzt gerne mit dir und mit allen anderen. Wenn man in so einem, wenn dich so ein Gedanke verfolgt, und es ist ja was ganz Menschliches, dass wir glauben, wir könnten diesen Gedanken wegdrücken oder wir könnten vor ihm abhauen oder wir können, also je mehr wir ihn bekämpfen, umso lauter wird er, ja? Mhm. Nehmen wir mal an den Gedanken Steuererklärung. Ja? Also die Steuererklärung.
Der ist ja schon sehr hässlich.
Das ist ein hässlicher Gedanke, ja. Ich weiß. Also die Steuererklärung hält uns jetzt nachts wach. Und was ich irgendwann festgestellt habe, auch nachts um 2:30, so die klassische Zeit, dachte ich, okay, ich denke jetzt mal ganz intensiv an diese Steuererklärung. Mhm. Und in dem Moment war Stille. Es ging nicht.
Ja, das
es
ist
ging
gut.
Nicht.
Ja, das ist gut.
Ich konnte nicht über die Steuererklärung nachdenken.
Ja.
Es war so abgefahren. Und es gibt eine Geschichte aus Paul Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein. Die Geschichte mit den Bohnen. Kennst du die mit dem Zen-Meister?
Wo er sagt, mach weiter, das geht vorbei?
Nee, wo ein Mann, dessen Frau gestorben ist, zum Zen-Meister geht und dessen und ihm sagt, dass seine Frau ihm gesagt hat, ihm jede Nacht als Geist erscheint und sagt, du musst jetzt immer, du darfst dich nie wieder neu verlieben und es macht ihm einfach das Leben so schwer. Und dann sagt der Zen-Meister zu ihm, ich hoffe, ich gebe die Geschichte jetzt richtig wieder, dass er in der nächsten Nacht eine Handvoll Bohnen dabei haben soll und dann soll er seine Frau, also den Geist, fragen, wie viele Bohnen habe ich in meiner Hand? Mhm. Also anstatt vor dem Geist seiner Frau davonlaufen zu wollen, direkt auf den Geist zuzugehen, ihm eine Frage zu stellen. Mhm. Und in dem Moment war da kein Geist mehr.
Super.
Und es funktioniert, bei mir, es fällt mir nicht immer ein, aber es funktioniert jedes Mal. Und ich, manchmal, wenn ich alleine bin, sage ich es auch laut und sage dann, okay, dann denke ich jetzt mal ganz, ganz fest an die Steuererklärung. Ja. Dann macht es wirklich so.
Ja.
Stille.
Super. Das ist großartig. Eine Sache, die ich noch habe bei Schlaflosigkeit oder der Gedankenschleife, die so im Schlaf kommt, ist es, also das Bett ist kein Ort zum Grübeln. Ja, das ist, also ich trenne das örtlich. Wenn ich merke, dass ich nachts wach werde und nehmen wir die Steuererklärung, die war es auch schon teilweise, die mich wach gehalten hat, ja, sofort aufzustehen und in eine Grübelecke oder einen Grübelsessel zu gehen und darüber nachzudenken.
Ah.
Und dann wirst, weil du hast es örtlich getrennt. Ich will im Bett andere Dinge tun als grübeln.
Voll gut.
Ja, oder wie der große Groucho Marx einmal gesagt hat, alles, was man nicht vom Bett aus tun kann, ist es nicht wert, getan zu werden. Und da meinte er ganz sicher auch nicht die Steuererklärung. Ja. Aber das örtlich voneinander zu trennen, das war etwas, also während der Pandemie ging es mir tatsächlich mental auch nicht so gut, weil ich konnte auf einen Schlag nicht mehr arbeiten und mich hat diese ganze Situation, die hat mich schon unglaublich beschäftigt, macht sie auch immer noch. Ich konnte immer noch nicht so ganz mit abschließen. Finde auch tatsächlich, dass wir das nicht wirklich getan haben.
Nee,
aber das
haben
ist jetzt ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, wenn ich während der Pandemie, wenn es mir wirklich nicht gut ging, war einer der besten Schlüssel, sofort aufzustehen und irgendwo anders hinzugehen. Entweder darüber nachzudenken, auch Notizen zu machen oder irgendein Buch zu lesen, sich mit was ganz anderem befassen und dann wieder zurückzulegen. Allerdings kann ich dir auch sagen, für mich hat das wunderbar funktioniert, für meine Frau überhaupt nicht.
Das meine ich. Es gibt so nicht dieses One-Size-Fits-All. Ne? Wir müssen das so ganz individuell für uns zusammenstellen.
Ja, du hast ja auch eben diesen wunderbaren Begriff gesagt, mentale Werkzeugkiste.
Ja, genau.
Ich sage dazu mentale Schatztruhe.
Ah, guck mal.
Da sind nur die Schätzchen drin.
Da habe ich noch nicht mal ins Buch geschaut.
Ja.
Ach, so schön, ihr Lieben. Wir hoffen, dass wir euch ein paar, Werkzeuge für eure Schatztruhe oder eure mentalen Werkzeugkoffer hier mitgeben. Jetzt würden mich natürlich trotzdem, muss ja nicht alle 12 sagen, aber sagen wir mal 3 der Fragen, die Menschen dich immer wieder gefragt haben und die wir auch in dem Buch finden. Welche Fragen waren das?
Also, eine Frage war, eine gute Freundin von mir, die eine heftige Operation vor sich hatte, weil sie eine ziemlich hässliche Diagnose bekommen hat, die auch tatsächlich selbst Ärztin ist, was wirklich überhaupt nicht geholfen hat, weil sie wusste, was für eine schwere Operation da vor ihr ist. Die kam zu mir und hat gesagt, wie kann ich mental in diese OP reingehen, weil ich muss sie machen. Ich weiß, es gibt keine Alternative, aber ich möchte, wenn ich es schon machen muss, möchte ich wenigstens mit der richtigen Entspannung da reingehen, weil das auch den Heilungsprozess danach sicherlich maßgeblich beeinflusst. Das war eine Sache, die gefragt wurde. Eine andere war der Klassiker, ich habe eine mündliche Prüfung. Was kann ich da machen? Dann hatte ich einen bei mir in einem 1:1-Coaching. Ein super Typ. Und er hat gesagt, ich habe hier die Aussicht, Geschäftsführer zu werden von der Firma, in der ich schon lange arbeite. Und ich weiß aber, dass der andere, der auch die Aussicht darauf hat, dass der wahnsinnig gut darin ist, sich selbst zu verkaufen. Der ist ein super Typ, der ist unglaublich sympathisch und der ist in der Außenwirkung besser als ich. Ich bin eher so ein Introvertierter. Ich denke aber ehrlich gesagt, ich wäre besser geeignet, weil ich die Firma besser kenne und weil ich auch so eine Firma ruhiger durch stürmische Zeiten lenken kann, die wir gerade haben. Aber ich kann mich dann nicht so gut verkaufen. Was kann ich denn da machen? Mit dem habe ich 3-4 Sessions gemacht und was soll ich sagen? Er hat den Job gekriegt.
Na gut.
Also ich sage nicht, er hat sie nur deshalb bekommen, den Job oder die Beförderung, weil er das mit mir gemacht hat. Aber gehindert hat es ihn daran sicherlich auch nicht. Und das andere, was immer wieder kommt, ist auch, ich habe Zukunftsängste. Viele junge Menschen, das ist unglaublich, die Ängste vor der Zukunft, gerade bei jüngeren Menschen zwischen 16 und 25, da kenne ich halt recht viele jetzt, ne? Die sind unglaublich groß und die sind teilweise so groß, dass sie den Augenblick, der ja gerade wunderbar sein könnte, zumindest da, wo wir jetzt gerade sind, den vergessen sie dadurch ganz oft. Was kann ich da machen? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Und das sind letzten Endes die Fragen, aus denen heraus dieses Buch entstanden ist.
Das Geheimnis deiner inneren Stärke. Im März im Handel, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Alle Wege, die zu Thorsten führen, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und es war mir, wie immer, ein großes Vergnügen. Du bist herzlich mit deiner Frau zu meiner Hochzeit eingeladen.
Ja, ich komme gerne. Christiane bestimmt auch.
Es wird richtig, richtig, richtig geil. Wir heiraten am Strand.
Ah, wo denn?
Und das weiß ich noch nicht. Nee, es ist noch eine Überraschung. Aber Mojo Pin, die Band, mit der du mich auf Instagram gesehen hast, die spielen.
Die sind auch saugut.
Ja, die sind mega.
Singst du auch selber dann?
Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich bin wahrscheinlich sehr emotional an dem Tag.
Also ich habe an meiner Hochzeit nichts den Gästen gezeigt. Ich habe nur eine Rede gehalten, aber ich habe mich mit dem, womit ich mich sonst beschäftigt habe, also Zauberkunst, Mentalism damals schon, das habe ich gar nicht gemacht. Also musst nicht an deiner eigenen Hochzeit singen. Außer du willst das natürlich.
Es wird auf jeden Fall famos. Ja.
Ich bin dabei.
Geil. Thorsten Habener, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und euch, ihr Lieben, wünsche ich jetzt immer noch einen schönen Start ins Jahr 2025. Am nächsten Freitag geht es weiter. Dann mein Gast, der Sprechtrainer und Sprecher Christoph Gallett. Christoph hilft den Menschen, apropos Körper, über die Stimme mehr in Kontakt zu kommen mit sich selber und vor allem mit den eigenen Emotionen. Denn in der Stimme liegt eine unglaubliche Heilkraft. Also, bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Happy New Year.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.